Ja, super. Herzlichen Dank für die wunderbare Zeit, die ihr mit uns hier ja, verbracht habt als Lobpreisteam und wir gemeinsam Gott anbeten dürfen. Ich freue mich so, dass du da bist, dass ihr gekommen seid. Es ist so schön, dass wir ja, hier sein können und dass wir das feiern können, was Gott für uns getan hat durch Jesus Christus. Großartig. Und wenn du das erste Mal hier bist oder auch wenn du online zuschaust, wünsche ich dir so von ganzem Herzen, dass du heute berührt wirst und dass du etwas Großartiges erlebst, etwas, was vielleicht du gar nicht für möglich gehalten hättest und sagst, das kann doch gar nicht sein, dass man in einem scheinbar langweiligen Gottesdienst so etwas erfahren und erleben kann. Doch, das kannst du, weil Gott hier ist. Er ist hier. Amen. Amen. Ja, danke auch für alle diejenigen, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben. Da sind so hinter den Kulissen so viele Menschen, die etwas tun dafür, dass wir jetzt hier Gottesdienst feiern können, auch während dieses Gottesdienstes aktiv sind, damit wir etwas Großartiges erleben. Ich möchte mit einer kurzen Begebenheit beginnen. Da waren zwei Pastoren, zwei Pfarrer, die ihre Kirche gegenüber hatten an einer Straße und ich möchte das vielleicht einfach auch mal hier so verbildlichen, haben so ein Schild aufgestellt. Das Ende ist nah, hat der Pfarrer Schmidt reingehauen in den Vorgarten der Kirche. Und auf der anderen Seite, kehre um, bevor es zu spät ist. Und ein Autofahrer kam vorbei und hat gesagt, ihr religiösen Spinner, ihr Fanatiker, ihr drängt uns die ganze Zeit mit euren komischen Botschaften. Warum lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe? Er gibt so richtig Gas, fährt um die Kurve, es quietscht, es bremst, es scheppert. Und Pfarrer Schmidt sagt, hätten wir vielleicht auf die Schilder schreiben sollen, die Brücke ist kaputt? Das Ende ist nah. Heute Morgen gerade zufällig gesehen und ich habe es nur genommen, weil da so stand, das Ende ist nah, wirklich. Das natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang, aber wir gehen auf die Adventszeit zu und die Adventszeit ist eine Zeit der Hoffnung und eine Zeit, die uns Zukunft gibt. Und ich möchte diesen Sonntag heute nutzen, um einmal über diese Zukunft und über diese Hoffnung zu sprechen, die Gott uns gibt, die wir empfangen können. Wie wird es weitergehen mit unserem Leben? Unser Leben wird so geprägt von vielen Dingen. Auf das eine oder andere möchte ich eingehen. Und die Frage, die sich auch viele Christen stellen, ist, leben wir so in der letzten Zeit, in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, bevor er dann die Gemeinde holt und ja, hier auf dieser Erde eine Zeit beginnt, die sehr, sehr schwierig ist. Die Bibel sagt, diese Zeit, die kommen wird, gab es noch nie und die wird es auch danach nie wieder geben. So furchtbar wird diese Zeit sein. Und das sind ja die Szenarien, die wir sehen dann in diesen Endzeitfilmen, diesen apokalyptischen Verfilmungen, in den Büchern, wo Menschen dann so in Angst und in Schrecken kommen. Die Frage ist auch, was löst dieses Wort die letzten Tage oder die Endzeit bei dir aus? Sind das so gemischte Gefühle? Ist das Angst? Ist das Furcht? Ich weiß, dass gerade mit diesem Thema sehr viel Druck ausgeübt wird. Du kannst mal ein bisschen googeln und mal Videos und verschiedene Pamphlete dir anschauen. Das Internet ist voll und unsere Welt ist voll von Menschen, die warnen und warnen und warnen und die dieses vorhersagen und das Ende kommt dann und Jesus kommt dann wieder und ich weiß nicht was. Menschen werden in Angst und in Schrecken versetzt und immer wieder ist das Ende der Welt vorhergesagt worden und so manch einer hat schon sein Hab und Gut verkauft. Also ein prominentes Beispiel ist auch unser Luther, der hat auch dreimal das Ende der Welt schon vorhergesagt. Und dann folgen die Menschen bestimmten Personen und sind dann so enttäuscht und so frustriert und sagen, ja, da wird ja gar nichts dran sein. Und ich möchte heute keine Predigt halten, wo du rausgehst und sagst, boah, ich bin aber mal so richtig mit einem schlechten Gewissen heute unterwegs, sondern du sollst total ermutigt werden. Es geht darum, heute dir ganz, ganz viel Hoffnung zu machen und dir zu sagen, dass es eine grandiose, eine wunderbare Zukunft gibt und dass wir das Beste noch nicht gesehen haben. Das Beste kommt noch. Wovon werden wir geprägt? Da sind Meinungen, die wir aufnehmen, da sind Gefühle, die wir erleben, da sind Ängste, die sich breit machen und unsere Umgebung, das sind die Menschen, die um uns herum sind, die Medien oder was auch immer, und unsere Erfahrungen prägen uns und geben uns ein bestimmtes Gefühl. Jetzt kann es ja sein, vielleicht zählst du nicht dazu, dass du in einem christlichen Umfeld aufgewachsen bist, so wie ich. Und zu der Zeit, als ich Kind war und Jugendlicher war, da war das Thema Jesus kommt wieder allgegenwärtig. Es wurde überall davon gepredigt und gesprochen. Und wenn du so als Kind dann mal alleine zu Hause bist und deine Eltern kommen nicht nach Hause, und du rufst dann bei der Oma an und da geht keiner ans Telefon und du versuchst dann hier und dort mal zu gucken, dann auf einmal kommt die große Frage und dein Herz rutscht dir so richtig in die Hose und sagst, ist Jesus vielleicht schon wiedergekommen und ich bin als Einziger aus der Familie hier geblieben. Mich hat in der Kindheit durchaus diese Angst geprägt oder verfolgt, dass ich zurückgelassen werde. Und niemand möchte zurückgelassen werden. Das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Wir hören ja manchmal von diesen Eltern, die ihre Kinder einfach irgendwo stehen lassen und sagen, warte mal hier und ich komme dann wieder. Und irgendwie merkst du dann nach einer Zeit, ich bin zurückgelassen worden. Da wollte mich jemand nicht mehr haben. Dieses Gefühl ist ganz schrecklich. Das ist ganz furchtbar. Es ist schrecklich, zurückzubleiben. Heute ist das nicht mehr so extrem. Wir predigen nicht mehr so oft über dieses Thema. Deswegen ist es mal ganz gut, so in dieses Thema hineinzublicken. Aber ich spüre das so und auch ich selber habe damit zu kämpfen gehabt, dass ich mir immer die Frage stelle, bin ich gut genug für den Zeitpunkt, an dem Jesus Christus wiederkommt? Habe ich genügend Buße getan? Ist mein Leben heilig genug? Habe ich genug Gutes getan? Wird Jesus in dem Moment mit mir zufrieden sein? Die grundsätzliche Frage ist ja gar nicht verkehrt. Die grundsätzliche Frage, bin ich bereit für die Wiederkunft Jesu? Das ist sicherlich eine gute Frage. Aber die Frage im Hinblick auf, ja, sind da noch so Dinge, die ich ablegen muss? Ich habe dann an Christine und an mich gedacht. Zwei Menschen, die verliebt sind, die wollen unbedingt heiraten. Ich habe das schönste Mädchen weit und breit, in das habe ich mich verliebt und mein einziger Wunsch war, ich will diese Frau heiraten. Und es war dann so ein Monat vor der Hochzeit, dass Christine einen Autounfall hatte und so eine riesendicke Beule hier oben auf der Stirn hatte. Die Frage ist ja jetzt, die sie sich stellen könnte, bin ich noch gut genug, dass der Michael mich so kurz vor der Hochzeit heiratet? Was meinst du, was die Antwort ist? Wo mir das passiert ist, so kurz vor der Hochzeit, dass der Michael mich da heiratet. Was meint ihr, was die Antwort ist? Natürlich, sie hätte sich beide Beine brechen können oder die Beine wären ab oder sonst was. Ich hätte sie trotzdem geheiratet. Das Makel, was jetzt da ist, ist doch für verliebte Menschen kein Problem. Und wenn Jesus in dich verliebt ist, und das ist er, Gott ist noch viel mehr verliebt in dich, als ich in meine Frau. Als ich jemals in sie verliebt sein kann, so verliebt ist Gott in uns, dass er das Liebste, seinen Sohn Jesus, gegeben hat. Und meinst du, er wird dich zurücklassen, nur weil da jetzt gerade mal ein Tag ist, wo du gelogen hast, da wo du mal nicht so performt hast, wie du das gerne würdest, wo du mal so alles richtig gemacht hast und gesagt hast, ja, heute kann Gott mit mir zufrieden sein. Nein, es wird jeden Tag irgendetwas sein, wo Schmutz an uns ist, wo wir uns Beulen holen, die Knie aufschlagen oder sogar noch schlimmere Dinge passieren. Aber Gott steht zu uns und die Liebe Gottes wird nicht von Äußerlichkeiten dominiert oder von dem, dass wir alles richtig machen, sondern die Liebe Gottes ist wie in einer Beziehung, die ich zu meiner Frau habe. Es muss in einer Beziehung stattfinden. Und dann können wir auch mal daneben greifen. Und deswegen wird Jesus immer sagen, ja, du bist dabei, wenn du mit mir in einer Beziehung bist, wenn du zu meiner Braut gehörst, wenn du darauf wartest, dass das Hochzeitsmahl stattfinden kann. So beschreibt die Bibel das. Sie sagt, das ist wie eine Hochzeit im Himmel, die stattfinden wird zwischen Jesus und uns. Und er bereitet schon dieses große Hochzeitsfest vor, diese Riesenparty, die größte Party, die es jemals geben wird. Die bereitet der lebendige Gott für dich und für mich vor. Und für sich auch. Er will auch diese Party feiern. Wenn du aus einem nichtchristlichen Umfeld kommst, dann prägen dich vielleicht andere Dinge. Dann interessiert dich das gar nicht, ob Gott mit dir Hochzeit feiern will oder nicht, sondern du sagst, oh, ich habe heute mal wieder die Nachrichten gehört und was ich da so erlebe und was auf mich eindringt, das geht mir zu Herzen oder das rutscht hier irgendwo so rein. Mir gefällt das nicht. Deine Mitmenschen reden darüber. Es gibt unendlich viele Sendungen und Nachrichtensendungen, so Aufklärungssendungen. Ich sage das bewusst mal so in Anführungszeichen. Die warnen vor allem Möglichen. Also du kannst nicht mehr zu Facebook gehen, du kannst nichts mehr online kaufen, du musst aufpassen, dass deine Kennwörter nicht gestohlen werden, du musst hier drauf aufpassen und da drauf aufpassen. Und je nachdem, wie oft du das hörst, wird dein Leben geprägt von diesen ganzen Dingen, die da sind. Dann hören wir von den Katastrophen und von den Terrornachrichten. Es gibt so viele Sondersendungen, wenn irgendwo auf der Welt ein Terroranschlag oder zumindest in der westlichen Welt ein Terroranschlag erfolgt ist, dann kannst du dich tagelang nicht mehr vor diesen Nachrichten retten, die auf uns einstürmen. So schlimm die Sachen sind. Aber so schwierig ist es für uns unentwegt, diese negativen Nachrichten zu hören. Katastrophen, Terrorgefahr. Was bringt der Brexit, ist eine große Frage im Moment. Was bringt uns die Globalisierung? Was ist mit der Erderwärmung? Werden wir in 30 Jahren unseren Kindern noch eine lebenswerte Welt hinterlassen oder nicht? Was ist mit diesem und was ist mit jenem? Und was du hörst, das prägt dich. Und deswegen sagt die Bibel, sind Menschen in Angst vor der Zukunft, vor einer ungewissen Zeit. Und was sind denn die Absichten Gottes für diese Zeit, die so ungewiss ist, die sicherlich auch in manchen Teilen schwierig ist und für manche Menschen auf der Welt noch schwieriger? Da sind Unterschiede. Da sind Menschen, für die ist das Leben sehr schwierig. Für uns ist es noch vergleichsweise gut, wir leben in Frieden, wir sind versorgt, wir haben eine Heizung, wir haben zu essen, aber vielleicht trotzdem Angst. Und die Frage ist, was will Gott in dieser Zeit, wo so viel scheinbar drunter und drüber geht? Was hat er vor? Was möchte er tun mit dir und mit mir? Und der erste Punkt ist, den ich heute sagen möchte, Gott hat eine ganz große Absicht. Und das ist, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle sollen gerettet werden. Er will nicht, dass irgendeiner zurückbleibt und dass einer dem Verderben preisgegeben ist. Ist das nicht großartig von Gott, dass er jeden einzelnen Menschen sieht und sagt, jeder soll gerettet werden. Ich möchte das. Das ist mein Plan. Das ist meine Absicht. Und in 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir das. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und wie macht Gott das? Wie möchte er, dass alle Menschen gerettet werden? Ein für Christen sehr bekannter Vers, ich habe den in der Kindergottesdienst immer wieder gehört und auswendig gelernt, in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. nicht bekommen wird, sondern schon hier auf dieser Erde ein ewiges Leben hat. Und der Plan Gottes zu deiner und zu meiner Errettung geht über Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Das Liebste, was er gegeben hat, damit er eine Liebesbeziehung zu dir und zu mir pflegen kann. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr Gott dich liebt. Wie sehr Gott uns liebt als Menschen. Gott liebt nicht nur die Welt, irgendwie so, wo die Menschen drauf sind, sondern für ihn ist es jeder Einzelne. Und es gibt so viele Chancen, die Liebe Gottes zu erleben. Eine ist sicherlich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, aber es wird viele, viele Chancen geben in deinem Leben, dass du die Liebe Gottes erfahren und erleben kannst. Es ist nicht so, dass wenn du dich unwert fühlst, vielleicht missbraucht wurdest, vielleicht von deinen Eltern immer gehört hast, du taugst nichts, du bist nichts, von deinem Ehepartner hörst, ja, du kriegst ja auch nichts hin. Oder wenn du von deinem Chef hörst, es tut mir leid, wir können sie nicht mehr gebrauchen. Oder wenn sonst irgendetwas in deinem Leben ist, wo du einen Fehler gemacht hast, wo du dich nicht ausreichend fühlst. Du bist immer ausreichend genug für die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes reicht immer aus für dich. Die Bibel sagt, nichts und gar nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes, die in diesem wunderbaren Namen Jesus Christus ist, den wir heute besungen haben, wo wir gesagt haben, für immer bist du hoch erhöht, für immer bist du der Sieger, für immer bist du auferstanden, für immer bist du unser Erlöser, unser Retter. Gott hat einen Plan, dich zu retten. Dieser Plan ist durch Jesus Christus sichtbar geworden und seine Liebe ist sichtbar geworden dort am Kreuz. Gott hat aber auch einen genialen Rettungsplan, ein Drehbuch geschrieben, wie er die ganze Erde retten möchte, wie er zum Ziel kommt. Und das Schöne an Drehbüchern ist ja, sie werden umgesetzt. Das ist ja auch bei Filmen so, dass wenn der Regisseur einmal das Drehbuch hat, das in der Regel umgesetzt wird. Und bei Gott können wir sagen, da gibt es keine Änderung mehr. Das ist fest. Das steht seit Anbeginn der Welt fest, sagt uns die Bibel, und Gott wird zum Ziel kommen. Johannes 3, Vers 16 ist der Plan für jeden Menschen. Und Gott hat auch einen Plan gemacht, wie diese Welt gerettet wird. Wie diese Welt, die so hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, die Menschen, die so viel Angst haben, die so viel Furcht haben, wie sie diese Liebe Gottes erfahren können. Und ich will dir verraten, wie dieser Plan Gottes aussieht. Den finden wir zum Beispiel im Matthäusevangelium in Vers 28 ab Vers 19. Das ist der große Auftrag oder wir sagen auch Missionsauftrag an seine Nachfolger, die Jesus hier seinen Jüngern, seinen Nachfolgern gibt. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir sind der Plan Gottes. Wir sind sein Plan. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Hätte Gott nicht was anderes machen können? Hat Gott nicht bessere Mitarbeiter als mich? Als dich vielleicht? Vielleicht sagst du auch, das erschlägt mich jetzt aber mal so ein bisschen, dass ich der Plan Gottes bin, um diese Welt zu retten. Aber Gott hat keinen Plan B. Gott setzt immer auf Menschen. Er vollbringt die Dinge immer durch Menschen. Heute waren hier Menschen, die haben gebetet für diejenigen, die Gebet in Anspruch nehmen wollten. Am Mittwoch werden wir hier wieder zusammen sein, werden beten. An anderen Stellen gibt es Termine, wo gebetet wird, wo Menschen sich einsetzen. Und Gott arbeitet immer durch Menschen. Er sagt, legt ihr den Kranken die Hände auf, betet ihr, besucht ihr die Menschen, geht ihr hin zu allen Völkern. Und macht sie und erklärt ihnen die Liebe Gottes und macht sie zu Jüngern. Es geht um Gott. Es geht um die Menschen. und es geht um sein Reich, das Reich Gottes. Und der beste Weg, um die Welt zu erreichen, ist, dass du und ich, dass wir diesen Missionsauftrag ernst nehmen. Und dabei geht es nicht erstmal um meine Bedürfnisse. Ich habe Bedürfnisse. Am liebsten würde ich ganz gemütlich immer in meinem Sessel sitzen, keine Probleme haben, alles Schöne haben. Es geht in erster Linie um die Sache Gottes. Und ein Sportler, der ein Ziel erreichen will, der setzt sich ein. Jemand, der sagt, ich möchte auf die Uni, möchte mal studieren, der wird versuchen, sein Abitur zu machen. Der wird Opfer bringen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das Ziel Gottes für dich und für mich ist, geh du hin und sag deinem Nachbarn, sag deinem Nächsten, sag den Menschen, die in deiner Nähe sind und die wir vielleicht auch weiter erreichen. Zum Beispiel über das Internet erreichen wir auch Menschen, die nicht gerade in diesem Raum sind. Mach du das. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, Gott rechnet damit, dass wir seinen Plan auch fortführen und ausführen. Damit Jesus zurückkommen kann. Damit Jesus diesen Moment haben kann, wo er sagt, und jetzt nehme ich alle diejenigen, die zu mir gehören, mit. Und wir feiern Hochzeit, eine Hochzeit, die so großartig ist. Ich möchte uns einige Dinge mitgeben, die gerade so geschehen und Gott möchte diesen Plan ausführen. Und das sind Dinge, auf die haben wir keinen Einfluss. Hier sehen wir, wie Gott die Zukunft beschreibt. Und ich werde diese Verse alle lesen und uns mal so einen Gesamteinblick geben in das, was Jesus Christus seinen Jüngern mitteilt. Als Jesus das Tempelgelände verließ, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Doch er sagte zu ihnen, seht ihr diese Gebäude? Ich versichere euch, sie werden alle zerstört werden, sodass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und später saß Jesus am Hang des Ölberges und seine Jünger kamen zu ihm und fragten, wann wird das alles geschehen? Und wird es vorher Zeichen geben, die deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigen? Und Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären und in vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt, umgebracht werden und auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Und die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden. Als ich diese Verse so las, dachte ich, okay, hier hat Gott uns mit einbezogen. Hier sind wir ein Teil seines Plans, seines großen Auftrags. Das Evangelium wird gepredigt werden. Das passiert nur mit uns, nur mit den Menschen, die zu Jesus gehören. Es gibt so viele Zeichen, die wir da gerade gesehen und gehört haben, auf die haben wir keinen Einfluss. Auf die Kriege, auf die Katastrophen, die Hungersnöte und den Terror, die Gesetzlosigkeit, den Verrat, die erkaltende Liebe. Das passiert ohne uns. Aber es ist ebenso der Plan Gottes. Und das wird Gott durchführen. Und ich stelle fest, dass genau diese Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, einen riesen Einfluss auf unser Leben haben. Kannst du mir dazu stimmen, dass du sagst, ja, im Grunde stimmt das, das sind doch die Dinge, die ich höre, die mich beeinflussen. Und das ist gar nicht relevant für unseren Auftrag. Das ist natürlich relevant für unser Wohlbefinden. Das ist relevant für, ja, fühle ich mich gerade gut oder nicht gut. Aber die meiste Aufmerksamkeit liegt oft bei den Dingen, die wir nicht ändern können, sondern die Gott vorherbestimmt hat. Und Gott möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf den Teil legen, den wir beeinflussen können. Uns nicht abhalten lassen. Er macht uns in diesen Versen, die auch danach kommen, immer wieder Mut und sagt, schaut doch nach oben, habt Hoffnung. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Erde. Habt doch keine Angst, lasst euch nicht erschrecken, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht von diesen Dingen aus dem Häuschen bringen, sondern bleibt fokussiert auf meinem Auftrag. Lasst euch nicht ablenken, sondern nutzt die Gelegenheit, um das zu tun, was du tun kannst. Und ich möchte noch mal ganz bewusst sagen, ich stehe heute Morgen nicht hier, um Druck aufzubauen und zu sagen, so, das musst du jetzt machen. Und wenn du das nicht machst, dann kommt Gott nicht zum Ziel. Oh doch, Gott kommt immer zum Ziel. Gott nimmt andere Menschen, wenn ich nicht dabei bin. Aber er möchte so gerne. Er macht es uns zur Ehre, dabei zu sein. Ich kann nicht die Gnade Gottes verdienen, indem ich jetzt noch mehr arbeite. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk an dich und an mich. Wir können den Lauf der Dinge nicht ändern, aber wir können viele einzelne Leben ändern. Das ist der Plan Gottes, dass du und ich, dass wir Leben verändern. Ich möchte uns noch etwas zu der Zeitrechnung Gottes sagen. Im 2. Petrus 3, dem 8. Vers, lesen wir etwas von diesen Tagen und 1000 Jahren. Und da vergleicht der Petrus hier und sagt, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre vor ihm wie ein Tag. Gottes Zeitrechnung ist eine andere als unsere. Aber er sagt, es wird ein Moment kommen. In Vers 10 können wir sehen, und der Tag des Herrn, dieser Moment wird kommen, und er wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und an jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde, und alles, was auf ihr getan wurde, wird Unheil gesprochen werden. Und wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wir können immer eine Entscheidung treffen. Sagen, möchte ich mich darauf einlassen? Und Petrus sagt, das ist doch so bedeutsam. Wenn das alles vergehen wird, wenn nichts mehr übrig bleiben wird von all dem, für das wir arbeiten, für das wir uns abmühen, für das wir kämpfen, für das wir Leidenschaft haben. Wie wichtig ist es doch, dass wir ein Leben führen, das geheiligt bedeutet, für Gott abgesondert ist. Dass wir den Zweck, den Gott für uns hat, erfüllen. Gefäße wurden geheiligt zu einem bestimmten Zweck. Das Wasserbecken dort im Tempel wurde geheiligt, damit man dort eben sich drin waschen kann. Und so sollen wir geheiligt sein zu dem Zweck, zu dem Gott uns gemacht hat. Und wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, sagst, ich weiß nicht, ob dieser Jesus wirklich für mich Bedeutung haben kann, dann kannst du jetzt in eine Beziehung mit ihm kommen. Du kannst jetzt sagen, Jesus, ich heilige mein Leben. Ich möchte, dass du mich reinigst. Ich möchte, dass du zu mir kommst und dass ich zu dir kommen kann. Ich möchte mich mit diesem ewigen Gott verbinden. Jeder Mensch möchte Bedeutung haben. Jeder Mensch möchte, dass das, was am Ende seines Lebens übrig bleibt, ewig wird. Wir sind Wesen, die angelegt sind auf Ewigkeit. Und Gott möchte uns dieses ewige Leben geben. Eine Bedeutung, die niemals aufhört. Und wir können Taten tun, die dazu beitragen, dass Gottes Plan umgesetzt wird. Einen Vers weiter lesen wir so, erwarten wir diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wir können etwas dazu tun, dass das beschleunigt wird. Dass Gott Gas gibt und sagt, Mensch, das sind so viele Menschen, die mir nachfolgen. Ich muss jetzt kommen. Jetzt ist der Moment in deiner Geschichte, in der Geschichte unserer Gemeinde, in unserem Leben, wo wir das tun können. Wir sagen können, Jesus, ich bin bereit. In dieser schweren Zeit bin ich bereit, um deine Nachfolge anzutreten, das zu tun. Nachfolge, Nachfolger hat auch was damit zu tun, wenn jemand nicht mehr da ist. Dann übernehmen wir diese Aufgabe. Wir können den Zeitpunkt seiner Wiederkehr beeinflussen. Und ich möchte dich aufrufen, nicht nur im Überlebensmodus zu sein, sondern dass du in einen Modus gehst, wo du in eine Haltung gehst und sagst, ich warte nicht nur darauf, dass Jesus mich irgendwann wieder, holt und dass ich so diese Erde gerade überlebe, sondern ich möchte jemand sein, der Leben verändert, der unsere Generation erreicht, der für Gott, für Menschen, für unsere Stadt lebt, der für das Werk Gottes lebt, der für das lebt, was Jesus angefangen hat und es vollendet. Und dann zu wissen, ich hinterlasse ein Erbe in Menschen, das auch niemals aufhören wird. Das Einzige, was wir mitnehmen können in den Himmel, ist unser Glaube, unsere Liebe und unsere Hoffnung, die wir in Menschen gesetzt haben. Und wir sehen dann im Himmel diese Menschen, für die wir geglaubt, gehofft und geliebt haben. Das ist das, was Gott wirklich durch dich und mich hinterlassen möchte. Mein schönes Haus und alles, was ich habe und meine schönen Abschlüsse, und das wird irgendwann vergehen. Aber die Menschen, denen ich dienen darf, denen ich etwas mitgeben darf, die werden bleiben. Und wir sind umgeben von Menschen, die danach dürsten, die Lebensdurst haben. Und Jesus sagt, ich möchte deinen Lebensdurst stillen. Ich möchte das stillen, was dein Nachbar hat, was dein Chef hat, was dein Arbeitskollege hat, was dein Kind, dein Ehepartner, was auch immer, wer auch immer um dich herum ist. Und ich darf dir sagen, dass ich das möchte. Und diese Not sehe um uns herum und sage, Jesus, sende du Menschen, sende du Arbeiter, die mitbeten, die mit einfach davon berichten, was sie erlebt haben, die ihr Leben einsetzen für deine Sache. Eine gute Möglichkeit, das zu tun, zum Beispiel zu beten, wird auch wieder am Jahresanfang sein. Ich weise schon mal darauf hin, im nächsten Blickpunkt werdet ihr das lesen. Da werden wir eine Gebetszeit haben. Da muss man früh aufstehen. Aber wenn du früh aufstehst und dann erlebst, wie Menschen schreiben, wie Menschen sagen, ich erlebe das, wofür ihr gebetet habt, dass das Realität wird. Und wir als Gemeinde erleben, wie Dinge in Bewegung kommen, dann ist das so ein Geschenk. Dann ist es für mich einfach wert, auch früh aufzustehen. Gott bewegt Menschen. Und deshalb halte ich diese Predigt heute, weil ich daran glaube, dass Gott Menschen bewegt, auch heute Morgen. In dieser Woche kam eine Frau zu mir und hat gesagt, ich habe was gehört, dass ihr jemanden sucht für eine Aufgabe. Und ich habe seitdem nicht mehr schlafen können. Gott redet unentwegt zu mir. Und ich weiß, dass ich gemeint bin. Was Besseres kann es gar nicht geben, als dass Gott zu dir redet, zu mir redet und sagt, du bist gemeint. Und ich möchte jetzt mit uns beten und einfach sagen, möchtest du diesen Auftrag Jesu annehmen? Und zunächst mal möchte ich für die beten, die sagen, ich habe diesen Jesus noch nicht in meinem Leben, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ist jemand hier heute Morgen? Lass uns einmal alle unsere Augen zumachen. Und ist jemand hier, der sagt, ich würde so gerne diesen Jesus einladen in mein Leben. Mein Leben ist vielleicht verfuscht. Ich weiß, dass ich nicht gut bin, aber ich möchte diese Güte Gottes erfahren, dann darfst du dich ganz kurz melden und ich möchte für dich beten. Wenn du zu Hause das tun möchtest, ist jetzt die Zeit. Schreib uns einfach. Und ich möchte eine zweite Frage stellen. Vielleicht merkst du, dass auf deinem Leben so dieser Ruf Gottes liegt und sagst, das hat mich heute Morgen angesprochen. Ich möchte, egal in welchem Bereich, ich möchte dort Jesus nachfolgen. Ich möchte das tun. Und das nicht aus schlechtem Gewissen, sondern als eine Einladung, eine Möglichkeit, in anderen Leben etwas zu verändern. Dann darfst du dir auch mal kurz deine Hand heben. Ich möchte für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir. Du siehst jede Hand, die hier ist. Du siehst jeden Einzelnen, der sagt, ich bin da, ich bin bereit. Und ich weiß, wie schwer das ist, wie oft ich meine Hand gehoben habe und danach dann doch nicht diesen Weg gegangen bin konsequent und ein schlechtes Gewissen hatte. Herr, aber ich weiß, dass du Menschen gerufen hast und du wirst nicht nur das Wollen geben, sondern auch die Möglichkeit, diese Dinge zu tun, sie umzusetzen. Und dafür bete ich, Herr, gib jedem Kraft, diesen Weg zu gehen, zu dem du uns bestimmt hast. Und lass dadurch Ströme des Segens fließen in andere Menschen hinein, in andere Herzen, in Wohnungen, in Familien, in Kinderherzen, Herr, die verloren sind, die keine Eltern vielleicht haben, in die Haushalte, wo Alleinerziehende leben. Herr Jesus, lass dort deine Kraft hineinfließen durch uns. Amen.